together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Wir sind wieder zurück bei Mit Milch und Zucker mit einer neuen Folge, neue Woche, neue Folge. Und diesmal zu uns zu Gast ist die Katharina. Katharina ist 25 und Volksschullehrerin. Die Brenda ist auch wieder da. Ich habe vorher gehört, dass ich das immer sage. Also hast du keinen Grund mehr, mir zu sagen, dass ich mich nicht vorstelle. Ich bin auch wieder da, ich bin die Christiane. Also wir sind wieder vollzählig und die Brenda erklärt gleich das Thema.
Ja, aber du hast ein wichtiges Detail vergessen bei unserem neuen Gast.
Ja, das überlasse ich dir.
Okay.
Ich dachte, du sagst seit neuestem Gästin.
Gästin? Ach, verdammt, ja. Unsere neue Gästin, die Katharina.
Das Problem ist, wir haben jetzt schon 3 Wochen nicht aufgenommen.
Ja, ich bin ein bisschen draußen.
Weil wir unterwegs waren, wir sind noch aus der Übung.
Ja.
Wir waren auch aus der Übung der Vorbereitung. Es war so, was macht man, wie war die Frage? Also das Besondere an der Katharina ist, dass sie die Schwester von der Christiane ist.
Ja.
Und weil wir vor nichts zurückschrecken, ziehen wir jetzt auch unsere Familie hier mit rein.
Ja.
Die ein bisschen Panik kriegen.
Von sicher.
Liebe Brüder, Eltern, Großeltern, Tanten, alle Angst haben. Ja, wir haben lauter interessante Themen. Ich habe das Thema für dich heute und zwar ist es gar nicht so unoffensichtlich, weil er gestern Zeugnis war.
Ja.
Haben wir uns gedacht, gestern Freitag, haben wir uns gedacht, wir reden über nie wieder Schule.
Nie wieder Schule.
Nie wieder Schule.
Ja.
Und haben versucht, ein bisschen über Klischees nachzudenken und ein bisschen auch den Arbeitsalltag von Lehrern kennenzulernen, Lehrerinnen. Weil ich glaube, es hat mal ein berühmter Bürgermeister gesagt, am Montagmittag.
Dienstagmittag.
Genau. Ja. Also, und ich glaube, das ist ein bisschen unfair. Und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt reden wir mal in den Ferien über das vergangene Jahr.
Ja, gut.
Okay.
Als nächstes kommen die Questions to go.
Ja.
Und wenn ich, jetzt kann ich nicht nur sagen, die Körnerin fängt an, weil es sind 2 da.
Ja, das ist ganz normal. Bist du bereit?
Jawohl.
Okay. Heute geht es mir...
Gut.
Früher wollte ich werden...
Brautkleid-Designerin. Ja, hat sich durchaus geändert. Ja.
Meine Lehrer sagten früher immer zu mir...
Dass ich schön schreibe.
Meine Mama sagte früher immer zu mir...
Dass ich still sein soll.
In eine perfekte Schultüte gehört...
Ein guter Spitzer und ein guter Bleistift.
In einem Fehlbenal wäre ich...
Ein gelber Buntstift.
Wenn ich einen Tag lang Unterrichtsministerin wäre, würde ich sofort...
Eine 2. Lehrkraft in jedes Klassenzimmer verpflichtend stellen.
Wasserstiel oder prickelnd?
Prickelnd, mit Zitrone.
Mein Lieblingsfach in der Schule war?
Deutsch und BE.
Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich?
Darf es auch eine fiktive Person sein?
Alles. Mhm.
Oh, dann wäre ich die Hermine Granger.
Danke sagen möchte ich?
Euch für die Einladung.
Questions to go sind gemeistert. Hast du es dir so vorgestellt oder was schwerer als gedacht?
Die eine Frage war überraschenderweise schwerer als gedacht, dass mir nicht sofort Harry Potter eingefallen ist. Das schäme ich mich fast ein bisschen.
Shame on you.
Wirklich, ja.
Gut. Aber wir kommen jetzt zu unseren normalen Fragen, wo wir dann noch ein bisschen aufs Thema Schulschluss und nie mehr Schule eingehen werden. Mhm. Und die erste Frage zum Einstieg wie immer, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es nicht nur darum, wie der Kaffee so geschmeckt hat, sondern auch mit wem du ihn getrunken hast oder wo.
Ich musste da zugegebenermaßen ein bisschen länger drüber nachdenken, weil ich eigentlich, wie viele eurer Gäste und Gästinnen schon auch, nicht so richtig die Kaffeetrinkerin bin. Ich bin eher eine Teetrinkerin. Aber ein Kaffee oder Kaffees, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind... Die ich als 14-, 13-jähriges Mädel bei meiner Oma im Garten getrunken habe, als wir Urlaub gemacht haben und halt dann uns super erwachsen vorgekommen sind, weil wir in der Früh ihren Filterkaffee getrunken.
Mit Schlagobers?
Ja, sie trinken mit Schlagobers. Ich hab keine Ahnung, wie ich ihn getrunken habe, aber die sind mir in Erinnerung geblieben. Und die haben sicher auch wahnsinnig gut geschmeckt. Ja.
Die haben so einen ganz eigenen Geruch. Also jetzt, wo du es gesagt hast,
nach,
sofort den
Oma,
Geruch wieder in der Nase gehabt.
Ja.
Wir haben es mit Andreas besprochen, weil er also auch nicht so der Kaffeetrinker, aber so... Das, was ich erinnern konnte, waren so die Cafés bei den Tanten mit ganz viel Zucker drinnen und Schlagobers obendrauf, was schon eher eine Nachspeise ist eigentlich.
Na, Zucker durften wir sicher nicht reingehen.
Zucker haben wir
Kaffee mit 13 natürlich, aber
kein Zucker.
Kein Zucker, ja.
Und trinkst du gar keinen Kaffee oder nur
also selten? In der Früh nie, weil ich wie eine 80-jährige Dame das nicht vertrage im Magen, aber am Nachmittag ganz gerne, aber eigentlich sonst eher Tee. Muss ich sagen.
Und auch so die fancy Starbucks-Varianten.
Oh nein, die mache ich alle nicht, die sind mir alle zu süß, muss ich ehrlich sagen. Der Snob, der ich bin, ja. Aber es ist eh besser, man sollte in kleine Kaffeehäuser gehen und nicht den Starbucks unterstützen.
Gibt es bei euch in der Schule so ein Kaffee? Weil es gibt ja immer so Lehrerzimmer-Kaffeekammerl.
Ja, ja.
Und da trinkst du dann auch keinen Kaffee?
Nein, weil ich, also im Winter habe ich ab und zu mir in der Früh einen Tee gemacht, aber das ist einfach so langwierig, da habe ich eher meinen eigenen von zu Hause mit. Und die Kaffeemaschine ist sowieso immer super langsam, deswegen mache ich das eigentlich nicht, nein.
Aber ist das dann so, wie man sich's vorstellt, dass dann alle Lehrer im Kaffeekammerl sitzen oder stehen und...
In der Früh auf jeden Fall. Also der erste Gang ist bei vielen, zuerst zur Kaffeemaschine, dann während der Kaffee runtergelassen wird zum Kopierer und dann wieder zurück und dann in die Klasse. Ja.
Und wie schaut es dort aus? Weil ich finde, das ist immer so ein Mysterium gewesen. Also wenn man so als Schüler, so zurück der Schülerin zurückdenkt, so, oh, schon das mal das Lehrerzimmer, aber da sieht man noch so ein bisschen rein, da weiß man ungefähr, wie es ausschaut. Aber das Kaffeekammerl ist dieses geheime kleine Eck, wo die Lehrer wirklich nicht da sind.
Also es ist ausgewiesen als Gesprächszimmer, weil ich glaube, dass es eigentlich für so Elterngespräche auch gedacht ist. Es ist eigentlich halt nur ein schmales Zimmer mit einer kleinen Küchenzeile und da steht eine Kaffeemaschine und ein manchmal funktionierender Geschirrspüler. Und ja, das war es eigentlich.
Also ich weiß nicht, also
es ist nicht so mysteriös.
Ich war ja am Land in der Volksschule. Bei uns gab es halt 4 Klassen.
Mhm.
Mehr gab es halt auch nicht. Ja.
Deswegen war es also 1, 2, 3, 4? Oder?
Ja, klar.
Na, Wahnsinn. Okay. Also erste, zweite, dritte, vierte.
Genau. Ja, nein, es war also halt im Land und es war halt für...
Wie viele Schülerinnen und Schüler waren denn einer?
Ja, ganz wenig. Also wir waren vielleicht 20 oder so.
Okay, ja. Das, ja.
Also es war halt, wenig. Von den 4
Kindern. Die es halt gegeben hat.
Ja, waren halt die Kinder. Ja, okay, gut. Und es waren so 4,5 Orte, also 4 Orte und eine Siedlung.
Mhm.
Aber der hat einen Schulbus, der hat eine Schule gebracht und ja, das war halt so. Und deswegen, also ich kann mich
in der Volksschule... Stell dir auch schön vor, wenn du jeden kennst. Also wenn du halt gut dich gut mit allen verstehst, wenn es sowieso schwierig ist, dann weiß ich nicht.
Also ich weiß, bei mir in der Klasse gab es nur 4 Buben.
Mhm.
Ich glaube, dass das für die vielleicht eher ein bisschen schwierig war.
Mhm.
Was schon ein bisschen ein Nachteil ist, zum Beispiel, für wie wir in dem Ort, wo wir waren, eigentlich aufgrund meiner britischen Mutter, eigentlich die einzigen Ausländer. Mhm. Und auch dazu haben wir nicht den Dialekt gesprochen.
Mhm.
Meine Brüder waren ja schon im Kindergarten von Anfang an. Ich bin später in den Kindergarten gekommen, weil wir vorher woanders gewohnt haben. Und das war schon schwierig, weil die haben sich halt alle gekannt in der gleichen Schulstufe. Die Kinder sind alle miteinander in die Volksschule schon gegangen, haben halt Familien gekannt und wir haben da nicht so dazu gepasst.
Ja, das ist schon schwierig, glaube ich, vor allem wenn es dann halt so ein enger Verband ist.
Ja. Ja. Noch dazu, wenn halt ein Elternteil nicht katholisch ist am Land.
Oh, ja, das ist natürlich bitter. Ja.
Und wenn man halt auch die Gegebenheit nicht kennt, und ich weiß nicht, und das wäre interessant, ob das in Wien anders ist. Weil bei uns war das schon so, also bei uns war der Pfarrer der Religionslehrer.
Mhm.
Und das war schon also so ein ungeschriebenes Gesetz. Man geht am Sonntag in die Kirche.
Ich meine, wir waren früher schon oft in der Kirche, aber das hatte halt keine Gründe, weil das in Wien so gemacht wird, sondern das war halt familiär bedingt. Aber in der Schule jetzt ist es eigentlich, es ist wesentlich durchmischter als das, was du jetzt beschreibst. Es sind römisch-katholische Kinder, gibt es in jeder Klasse, aber es sind jetzt... immer wieder mal ein paar, also es ist jetzt, glaube ich, nicht so. Nein, also es gibt ja ganz viele verschiedene Religionsunterrichte mittlerweile auch. Und ich von der Religion abhängig ist es, also gerade für römisch-katholische Kinder ist es sicher nicht.
Und gibt es auch so diese sozialen Normen irgendwie, oder sagst du, okay, die Kinder kennen sich, also die Eltern kennen sich wahrscheinlich auch untereinander, weil die Kinder wahrscheinlich aus ähnlichen Kindergärten kommen.
Ja, ja, klar.
Und ist es dann so, okay, wenn die Kinder nicht bei sich... wenn Pfadfinder sind oder wenn die nicht dort mitmachen, ist das irgendwie ein Thema?
Glaube ich eigentlich nicht, weil bei dem Schulstandort, wo ich bin, ist es eigentlich, also Pfadfinder, glaube ich, wäre mir noch nie aufgefallen, dass irgendein Kind ein Pfadfinder ist.
Das hat es, glaube ich, bei uns aber auch schon nicht gegeben.
Ich weiß ein Beispiel, nicht,
ehrlich gesagt. Nein, ich meine, manche Kinder sind ja zum Fußballverein und treffen sich dann halt dort am Nachmittag, aber das ist jetzt nicht so, dass, aber die sind, glaube ich, eher in der Unterzahl. Also ich glaube nicht, dass die Kinder, die dann nicht dort sind, aus dem Grund dann Außenseiter sind.
Wie ist denn das prinzipiell? Wie ist das Verhältnis? Weil das kriegt man, es war jeder in der Schule, das heißt, jeder hat ein gewisses Bild von der Schule. Aber was man halt selbst als Schülerin oder als Schüler nicht mitbekommt, ist das Verhältnis Lehrer-Eltern. Man hat eine Beziehung zu seinen Lehrern, man hat eine Beziehung zu seinen Eltern, aber dieses Lehrer-Eltern-Konstrukt kriegt man jetzt nicht wirklich so mit. Ist das, sind die Eltern sehr involviert? Gerade in der, also was ist Volksschule? Sind sie da noch?
Naja, also allgemein kann man das überhaupt nicht sagen. Das ist von sogar in unserer Schule von Klasse zu Klasse komplett unterschiedlich. Also jetzt am Zeugnistag gestern hat man eben gemerkt, dass viele, gerade in der vierten Klasse, gibt es halt sehr engagierte Elternvertreterinnen und Vertreter. Die organisieren dann halt was für die Klassenlehrerinnen und die haben ja so ein Abschlussbuch gemacht und so Erinnerungen gesammelt und so weiter. Also das ist schon sehr lieb, aber das ist, glaube ich, von Klasse zu Klasse unterschiedlich und kommt auf den Elternteil an, der das macht. Es gibt auch andere, wo es dann schwierig ist, auch nur einen Elternvertreter oder eine Vertreterin zu finden, weil halt viele berufstätig sind und du halt dann von denen nicht so viel verlangen kannst, dass die bei Schulfesten helfen oder, mhm, oder wie auch immer. Es ist, glaube ich, wünschenswert und erleichtert dir schon den Alltag sehr, wenn du engagierte Eltern in der Klasse hast. Und das ist auch einfach, es wird deine, also die ganzen Dinge, die du extra machst mit irgendwelchen Theaterstücken, die du dann aufführst und so, ist natürlich schön, wenn das dann in irgendeiner Form gewertschätzt wird von den gewertschätzt?
Ja, es ist für uns zwei ist das Wort ganz schwierig.
Okay, cool. Wenn die Eltern das wertschätzen. Ja, ja, also das ist schon schön. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es dann in manchen Klassen dann eben nicht passiert, wenn du einfach siehst, na gut, das mache ich jetzt halt für mich und das war's dann. Also, ja. In der Hinsicht ist es, glaube ich, schon, es erleichtert dir einfach vieles, wenn du engagierte Eltern hast.
Eine Freundin von mir hat ihr Lehrjahr, das ist Probejahr, was man macht, hat sie gemacht in einem Innenstadtbezirk, mhm, wo die Eltern, sagen wir mal, auf eine andere Art engagiert waren, also es war nicht Volksschule, es war AS, mhm, und wo die Eltern eigentlich sich beschwert haben, wenn sie der Meinung waren, sie hat die Kinder nicht gut genug einbezogen oder sie haben nicht genug gelernt oder sie haben...
Aber das gibt es in der Volksschule genauso und das, ja, hängt doch, glaube ich, gar nicht von Innen- oder Außenbezirk ab oder sogenannten Brennpunktschulen oder ja, also ich glaube, das Gefühl, dass jemand auf der Strecke bleibt oder dass das eigene Kind nicht genug gefördert wird, das gibt es, glaube ich, immer. Mhm. Das ist einfach so. Also ich glaube... Also es ist nicht, ja, nein, passt schon. Ich glaube, es ist nicht einfach so, dass die Kinder teilweise halt nicht gefördert werden. Das ist auf keinen Fall so. Aber halt, dass die Eltern das Gefühl haben, dass ihr eigenes Kind ein bisschen zu kurz kommt, mhm, das kommt oft vor, weil es halt, also ich verstehe das auch, es ist dein eigenes Kind. Und vielleicht gerade, wenn es dir selber in deiner eigenen Schulzeit nicht so gut gegangen ist, dann hast du halt noch mehr das Gefühl, dass vielleicht du dahinter sein musst, dass es deinem Kind besonders gut geht. Aber ich glaube, das hängt auch wirklich eben, wie gesagt, nicht davon ab, wie gut situiert unter Anführungszeichen die Schule jetzt ist oder nicht.
Na, ich habe so nicht von der finanziellen Stärke gemeint, ja, sondern eher von dem Selbstbewusstsein. Mhm. Weil, also ich bin in Florenz auf die Schule gegangen, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die, vielleicht war es auch in anderer Zeit, dass die Eltern nicht ganz so selbstbewusst den Lehrern gegenüber waren. Mhm. Nämlich zu sagen, ich fordere jetzt etwas ein, sondern es war eher ein bisschen so, ich möchte nicht unangenehm auffallen und dass mein Kind einen Nachteil hat, weil der Lehrer angefressen ist, wenn die Eltern, ja, dauernd dastehen.
Ja, aber das kommt, ich glaube, das ist Typfrage, je nachdem, wie die Eltern halt sind. Manche sind einfach sehr forsch und fordernd, mhm, und können das, was sie sich gern für ihr Kind wünschen, nicht auf eine Art und Weise formulieren, wie man sich das vielleicht denken würde, aber, also, oder wie man sich das als Lehrerin, Lehrer wünschen würde, aber das hast du immer, glaube ich. Mhm. Also, das kommt weder aufs Alter an, noch auf die Lage, noch auf, ja, ich glaube, das gibt's immer. Ich kann es verstehen. Dein eigenes Kind ist immer noch am wichtigsten wahrscheinlich. Mhm. Und ja, es gibt dann halt noch die anderen Extremfälle, wo die Eltern sich fühlsmäßig überhaupt nicht interessieren, wie es dem Kind in der Schule geht. Das finde ich dann immer ein bisschen, also damit kann ich weniger gut umgehen, weil dir tut das Kind halt wirklich leid. Also, mhm, ich finde diese Fälle sind immer ein bisschen schwerer zu beobachten, als dass du dich jetzt irgendwie zum dritten Mal rechtfertigen musst zu einer anderen Lehrperson. Das ist natürlich auch belastend, aber im Gegensatz dazu sind halt die Kinder dann, wo sich die Eltern gar nicht interessieren, auch genauso arm dran.
Also wir haben letztens mit der Conny drüber gesprochen, weil sie gesagt hat, dass es ganz viele Eltern gibt, die die Verantwortung der Erziehung an die Lehrer abschieben. Und da stelle ich mir halt in der Volksschule ein größeres Thema vor.
Ja, also ich meine, ich darf mir da jetzt nicht anmaßen, wie eine klassenführende Lehrerin zu sprechen, weil ich bin keine klassenführende, mhm, Lehrerin, ich bin unterstützende Lehrerin noch. Aber ich glaube, ja, also ich bekomme schon mit von meinen Kolleginnen, dass es in vielen Fällen so ist, dass die Kinder halt abgegeben werden in der Schule und da fängst du quasi bei Null an, so ein, mhm, bisschen, und es wird erwartet, dass du jetzt die ganze Arbeit du übernimmst. Also natürlich hast du einen Lehrauftrag, aber ja, du kannst die ganze Arbeit in Wahrheit nicht erledigen. Also wenn ein Kind in die Schule kommt und sich nicht die Schuhe zubinden kann, also ja, okay, das ist jetzt vielleicht das können ja viele Kinder nicht, muss ich ehrlich sagen, ja, weil es... Ja, weil es einfach nicht notwendig ist oft. Da gibt es diese Klettverschlüsse, ja, und das ist dann...
Also ja, bei uns war das so...
Es wird, glaube ich, immer...
Stern kriegt für Lernen. Nein, ja, aber bei uns war es so, Uhr lesen können und Schuhe zu binden.
Ja, also ich war jetzt auch bei einem Elternsprechtag der ersten Klassen dabei und da wird den Eltern schon, bevor die Schule dann anfängt, im September wieder, da wird den Eltern schon nahegelegt, dass sie das Schuhbinden üben mit den Kindern, dass sie den Umgang mit der Schere üben und in Bezug auf Turnen, dass sie sich selber selbstständig an- und ausziehen können. Umziehen können, ins Turngewand und so weiter. Aber ja, bei vielen ist es halt dann doch nicht der Fall, weil es, ja, weil die Eltern halt so beschäftigt sind, dass sie sich halt um das Kind nicht, mhm, so richtig in der Hinsicht kümmern können. Oder es ist natürlich frustrierend für die Lehrerinnen, wenn das bei ihnen so ist. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt selber noch nicht so. Ich bin auch noch nicht so lange an der, mhm, Schule, aber...
Aber ist das auch so Sachen wie Stillsitzen, zuhören, aufmerksam sein. Ich meine, das hat man wahrscheinlich ein bisschen ADHS, aber...
Ja, aber das übst du, glaube ich, auch mit deiner Klasse. Also es kommt auch auf das Kind drauf an, ob das ein ruhigeres Kind ist oder ein aufgeweckteres. Aber da kannst du ja im Idealfall ja auch deine Art und Weise zu unterrichten in die Hinsicht, also in der Hinsicht anpassen. Weil wenn du eine sehr aufgeweckte Klasse hast, dann von denen zu verlangen, dass sie halt still sitzen und sich zu konzentrieren die ganze Zeit, das ist natürlich dann auch ein bisschen, gerade in der ersten, zweiten Klasse natürlich dann auch eine Herangehensweise, die ich jetzt nicht empfehlen würde. Ja. Aber
und wie gehst du damit um? Wie machst du das? Machst du das?
Wenn die Kinder unruhig sind?
Ja.
Pff, das ist immer unterschiedlich. Den Schweigefuchs, nein, den kenne ich bisher auch nur aus Fuck you Goethe, genau. Nein, also weiß ich nicht, nach Gefühl. Also ich mache dann oft so, wir stehen jetzt auf und bewegen uns gemeinsam und oder atmen tief gemeinsam durch. Oder eine andere Klasse zum Beispiel, das ist eine sehr ruhige Klasse, da habe ich das miterlebt, dass die halt gemeinsam so fast täglich seine Massageeinheit machen, jedes Kind, das es möchte. Da legt sich ein Kind auf den Tisch, geht mit einem zweiten Kind zusammen, legt sich auf den Tisch und dann gibt es halt so eine Routine mit, ja, da fährt jetzt die Biene am Rücken entlang und dann macht man halt so Bewegungen am Rücken mit dem Finger oder dann kommt der Snowboarder und dann nimmt man irgendwie die Handseite und fährt da so runter und ja, das ist halt dann wieder sehr entspannend für die Kinder und ja. Es sind ganz unterschiedliche Sachen, die man machen kann.
Das ist lustig, das habe ich noch nie gehört, aber das ist irgendwie witzig, ja.
Nein, das ist voll, also die Kinder wünschen sich das auch immer, also die sagen von sich aus, ob sie eine Massageeinheit machen können. Ja, und da wird auch das Licht abgedreht und das ist ganz, ja, nein, und das ist auch, also ich finde das sehr nett.
Ja. Ich habe einen Moment darüber nachgedacht, ob das nicht irgendwie schwierig ist, den Kindern sich beizubringen, sich gegenseitig anzugreifen.
Ja, aber, also für mich war das nämlich auch neu, aber ich habe das so erlebt, dass das durchaus für die Kinder förderlich ist, sich also zu lernen, wie man sich respektvoll angreift. Also erstens muss es kein Kind machen, das es nicht möchte. Und zweitens ist es halt, es wird auch immer gesagt, also zum Beispiel, wenn so der Rücken entlang gestriffen wird oder sowas, mach es nicht zu fest und frag immer wieder, ob der Druck passt oder, weiß nicht, lass halt den Popo aus, wenn du jetzt auf die Beine weiter gehst oder da solche Sachen. Also ich habe nicht erlebt, dass die Kinder das in irgendeiner Form komisch finden. Ich glaube, die finden das eigentlich sehr angenehm, die das halt machen wollen. Und ja, also ich glaube, man lernt eine respektvolle Art der Körperlichkeit, wo man jetzt einerseits die Scheu ein bisschen vielleicht ablegt, wenn man sich überhaupt nicht weiß, wie man also gerade in der ersten Klasse ist es einfach sehr schwierig, da kannst du viele Sachen noch nicht einordnen. Und da weißt du dann, wo deine eigenen, also du lernst deine eigenen Grenzen halt kennen, du lernst die Grenzen der anderen Kinder zu respektieren. Ich finde das eigentlich eine sehr nette Art und Weise. Muss natürlich auch zur Klasse passen, aber in der Klasse hat es sehr gut funktioniert, ja.
Die eine Freundin von mir, die in dieser Schule war, im Innenstadtbezirk, die hat dann eine Nachmittagsbetreuung bekommen in einer AHS im 10. Und sie hat gesagt, es war halt komplett anders, weil die Kinder halt, also da ist ein anderer Ton schon gegenüber, weil sie auch älter sind. Und sie hat gesagt, dass das Schwierige war, für sie, dass sie bis dann gewohnt war, immer nur 6., 7., 8. zu unterrichten. Und dann hatte sie plötzlich eine erste AHS.
Ja.
Und sie sagt, das sind halt Kinder, die noch viel mehr Nähe und Körperlichkeit suchen, auch zum Lehrer. Und dass es ganz schwierig war für sie, das irgendwie einzuordnen, wie gehe ich damit jetzt um?
Ja, das ist auch schwierig in der Volksschule. Also da gibt's, aber das ist auch von Lehrerinnen und Lehrer zu dem Kollegen oder der Kollegin unterschiedlich. Mir war es immer wichtig, da von Anfang an irgendwie zu sagen, das möchte ich jetzt und das möchte ich nicht. Doch, dass es die Kinder verstehen, weil in Wahrheit, du kannst nicht zu jeder Person hingehen und die umarmen, ohne zu fragen, ob sie das eigentlich möchte. Und natürlich gibt es Momente, wo mich das überhaupt nicht stört, wenn die Kinder, gerade wenn du als Teamlehrerin in eine erste Klasse reinkommst, normalerweise freuen sich die Kinder einfach und kommen auf dich zugestürmt und umarmen dich alle. Aber es ist schon kräftezehrend, wenn du die ganze Zeit die Kinder betätscheln musst und irgendwie, natürlich bist du lieb zu ihnen, aber es raubt dir schon Energie einfach, die du dann an sie abgibst. Und man muss da, glaube ich, ein bisschen aufpassen, weil sonst ist man echt streichfähig. Ich habe das wichtig gefunden, dass ich den Kindern von Anfang an sage, du ja. Zum Beispiel, also im Sommer bietet es sich halt an zu sagen, du, mir ist so heiß. Die ist sicher auch heiß, schau mal, du schwitzt ja schon. Geh mal einen Schritt zurück und ja, ich freue mich auch, dich zu sehen, so auf die Art und Weise. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ dafür, dass ich unbedingt immer ein Kind auf meinem Schoß haben muss. Und ich denke mal, viele Kinder holen sich es vielleicht, weil sie also es wünschen, irgendwie. Genau, weil sie es halt vielleicht in dem Ausmaß, wo sie es wünschen würden, zu Hause nicht bekommen. Aber natürlich geht man dann anders ein bisschen damit um. Aber ich glaube, du musst ein bisschen noch auf dein eigenes Bauchgefühl hören, wie das für dich in Ordnung ist. Und wenn es für dich in Ordnung ist, dann mach's, wie du
willst. Vielleicht ist es auch der erste Schritt, ein Kind beizubringen, dass es gewisse Situationen gibt, wo halt manche Sachen nicht gehen.
Genau, ja.
Wo es angemessen ist, wo eine Autoritätsperson ist.
Ja, eh. Das ist überhaupt ein schmaler Grat. Also ob du halt, ich glaube, da haben vor allem, also ich hatte ein bisschen damit zu kämpfen, ich weiß nicht, ob das generell junge Lehrerinnen passiert, dass du halt mehr, ob du jetzt Kumpel bist oder ob du Lehrerin bist. Das ist natürlich schwierig, ja. Und mir fällt es bis heute nicht besonders leicht.
Gerade wenn du in der Erstklässler hast, die gerade vom Kindergarten kommen, wo die Kindergartentante halt, es heißt ja schon,
Kindergarten-Tante,
ja, aber früher hat es schon noch Kindergartentante geheißen. Das war halt so sehr, eher noch familiär, also das ist auch viel, viel näher und dann musst du auf einmal still sitzen und ruhig sein. Und
es ist eine Lernerfahrung und deswegen kann man das den Kindern auch nicht übel nehmen, aber ich glaube, es ist wichtig, das von Anfang an zu thematisieren, dass es halt sowas gibt und dass man das halt lernen muss einzuschätzen. Und dass man die Entscheidung des anderen, ob der jetzt umarmt werden möchte oder nicht, das hat man halt zu respektieren.
Ich finde es halt irgendwie, ich habe es wieder gesprochen, so nachgedacht, es ist irgendwie traurig, dass wenn man sich so kleine Kinder anschaut, so die in den Kindergarten kommen und dann halt langsam Richtung Schule, dass die noch so ganz offen auf die Welt zugehen.
Mhm.
Und es da so wie Vorurteile nicht gibt oder sowas. Und eigentlich, ist, wenn man sich so überlegt, ist es irgendwie schlimm, wie schnell einem das antrainiert wird, wenn man älter wird.
Ja, wobei man das auch nicht unterschätzen darf. Also es gibt schon, du merkst halt schon, in welcher Umgebung sich die Kinder bewegen, außerhalb der Schule und was sie dann schon in einer ersten Klasse zum Beispiel für Sätze raushauen, wo du denkst, okay, das kommt jetzt nicht von ihnen, das ist irgendwo nachgeplappert und das ist eigentlich ein bisschen problematisch.
Und wenn sowas ist, meldest du dich bei den Eltern und sagst...
Nein, bei den Eltern nicht. Ich rede das normal. Also ich teile das normalerweise der Klassenlehrerin mit, wenn das was ist, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass das ein bisschen komisch ist. Aber meistens, wenn es so um Dinge geht wie, ich möchte das Türkische eigentlich nicht hören, weil das sind so komische Wörter und was ist, wenn der was über mich sagt und so. Da habe ich halt ein großes Problem damit. Und da habe ich dem Kind schon gesagt, naja, aber überleg einmal, wenn du mit deinem Freund sprichst du ja auch Deutsch, weil das ist die Sprache, die du zu Hause sprichst und das ist die Sprache immer, mit der du halt mit dem sprichst. Und wenn der das halt möchte, dann heißt das nicht, dass der was Blödes über dich sagt und das musst du ja nicht annehmen, gleich von Grund auf und so. Also das ist, finde ich, schon, also da steckt ein bisschen mehr dahinter, finde ich, als nur, ich möchte das Türkische halt nicht hören.
Mhm.
Ich denke mal, da kann man nie früh genug anfangen, da ein bisschen dagegen zu arbeiten. Ja, ich meine, du kannst eh nur so viel machen, wie du halt in der Zeit am Vormittag hast, aber...
Wie ist das? Also... Weil, ich meine, nachdem ja die meisten Eltern berufstätig sind, also die Leute sind, die Kinder sind dann bei dir in der Volksschule, im Vormittag in der Klasse.
Ja.
Und kommen dann in den Hort wahrscheinlich, oder habt ihr Nachmittagsbetreuung?
Ja, also ich meine, es gibt ja Ganztagsschulen auch, nicht genug, bei weitem nicht genug, aber gibt's auch. An so einer bin ich nicht, ich unterrichte in einer regulären Vormittagsschule. Mhm. Einige Kinder gehen danach in den Hort, wir haben das Glück, dass wir daneben gleich einen Hort haben, das heißt, die meisten Kinder gehen dorthin, können das dann auch alleine machen, das heißt, die müssen nicht irgendwie abgeholt werden von irgendwem.
Mhm.
Viele gehen aber auch nach Hause und verbringen halt dort ihren Nachmittag. Es gibt dann auch so die Möglichkeit zur Mittagsbetreuung, wo die Kinder jetzt nicht in den Hort gehen müssen, weil sie dann nur ganz kurz wären, nicht den ganzen Nachmittag, deswegen kann man halt bis um 2 oder so an der Schule bleiben.
Okay.
Und das macht dann irgendeine Lehrperson, das ist halt eine Mittagsaufsicht. Gleiches gilt für die Frühbetreuung, also da hast du auch die Möglichkeit, dein Kind ab 7 oder 7:15 in die Schule zu bringen, also dass es in der Schule schon Zeit verbringt, weil du eben arbeiten gehen musst. Aber ja, nein, ist unterschiedlich.
Weil eine Bekannte von mir, die hat ihre Tochter immer im Hort gehabt, obwohl sie jobsuchend war. Und auch im Sommer. Und ich habe mir gedacht, das Kind war immer so von 7:30 bis 17 Uhr, 18 Uhr im Hort. Also betreut eigentlich.
Ja.
Und damit eigentlich ist es ja schon ein wahnsinnig langer Tag, weg zu sein und nicht zu Hause zu sein. Weil auch wenn man im Hort jetzt nicht Schule hat, aber es ist trotzdem nicht zu Hause sein, wo Kinder entscheiden können, was sie tun.
Und ja, auch schon.
In einem, sagen wir jetzt mal, in einem gefühlt geschützten Bereich zu sein.
Ja, also ich meine, im Idealfall ist es im Hort ja auch so, dass sie in einem Rahmen halt tun und lassen können, was sie möchten. Ich meine, das sind sie auch mit ihren Freunden, Freundinnen oder halt Schulkollegen. Ich find's schon sehr, sehr wichtig, dass es sowas gibt, weil, wie gesagt, natürlich gibt es da immer Ausnahmen, aber es ist schon wichtig, dass es halt die Möglichkeit gibt, die Kinder abzugeben. Aber ich glaube, dass es deswegen auch so wichtig ist, dass es mehr Ganztagsschulen gibt, weil es eben so viele berufstätige Alleinerziehende gibt.
Mhm.
Und also das ist ein wahnsinniges Problem, was ich auch mitbekomme, dass die Kinder, also allein nur in einer Woche Semesterferien oder in irgendwelchen verlängerten Wochenenden, Pfingstwochenende oder dergleichen. Also das ist wahnsinnig aufwendig für die und schwierig. Dann muss es da eine Betreuung zu finden in der Zeit.
Ja,
und dann gehen die Kinder halt zu den Großeltern, wenn man das Glück hat, dass es Großeltern gibt, die das machen können.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist, natürlich ist es vielleicht anders, als man es selber kennt, dass man viel Zeit zu Hause verbracht hat und dass die Eltern sich mit einem beschäftigt haben. Aber es ist einfach wahnsinnig notwendig, glaube ich.
Total, ich habe es nur ein bisschen kritisch gesehen. Du musst das Wort schwierig, Tom, benutzen. Kritisch gesehen, dass die Bekannte von mir, sie hätte den ganzen Sommer Zeit gehabt. Und dafür ist halt dann das Kind halt immer praktisch im Hort abzugeben, wenn man selber Freizeit haben will.
Ja, aber ja, da natürlich. Halt, ich denke, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Norm ist. Also das gibt halt immer die...
Hoffentlich nicht.
Nein,
hoffentlich nicht. Ja. Nein, auf vielen Ebenen hoffentlich nicht.
Ja.
Aber da werden wir wieder bei dem Punkt sind Lehrer oder und Lehrerinnen, die neuen Erziehungsberechtigten unter Anführungszeichen der Kinder oder diejenigen, die Kinder erziehen müssen. Da ist mir nämlich vorher eine Frage eingefallen, oder nicht eingefallen, sie steht hier auf meinem Zettel. Habe ich mir gedacht, das passt ganz gut. Weil du unterrichtest ja mit Schwerpunkt Deutsches, Fremd- und Zweitsprache und du kriegst jetzt auch eine eigene Deutsches, Fremd- und Zweitsprachenklasse.
Ja, wäre schön, wenn sie so heißen würde. Nein, es ist eine Deutschförderklasse und da dürfen/müssen die Kinder hin, die einen bestimmten Test am Anfang des Schuljahres oder bei der Einschulung nicht gut genug machen, nach Kriterien, die festgesetzt wurden von Leuten, die davon nicht ganz so viel Ahnung haben. Ja, und die verbringen dann halt 15 Stunden die Woche mit mir in der Klasse und ich habe halt den Schwerpunkt auf die sprachliche Bildung, Deutschförderung. Das Ziel ist halt, dass sie, also im Halbjahr gibt es noch einmal so eine Überprüfung und da haben sie die Chance, dann wieder in die Regelklasse zurückzugeben, weil sie sind eigentlich einer Regelklasse zugewiesen, verbringen aber in dieser Klasse eben nur den geringeren Anteil der Zeit, sondern eben den Großteil dieser Deutschförderklasse.
Und wie ist das dann? Weil es ist ja nicht komplett sinnlos, aber weniger sinnvoll, wenn sie jetzt nur in der Schule, nur bei dir Deutsch als Fremd- und Zweitsprache Unterricht jetzt mitbekommen, also Deutschunterricht mitbekommen und dann zu Hause wieder gar nicht. Gibst du da den Eltern auch Tipps oder so irgendwas, was sie dann zu Hause machen können?
Ich finde, man muss gar nicht den Anspruch haben, dass die Kinder jetzt zu Hause auch Deutsch sprechen, weil es ist ja nicht, verpflichtend. Ja. Also meiner Meinung nach sollen die Sprache sprechen, mit die sie am besten können.
Und das meine ich gar nicht.
Aber also der Tipp ist, den die meisten Lehrerinnen mitgeben, ist, dass die Eltern mit ihren Kindern auf ihrer Erstsprache sprechen, weil das halt immer eine tolle Sache ist, wenn du mehrere Sprachen sprichst und auch mehrere Sprachen gut sprichst. Und halt auch aus dem Hintergedanken, dass da jetzt kein falsches Deutsch sozusagen eingeübt wird. Ja, aber ich glaube, der Aspekt der Erstsprache ist sicher wichtiger, aus dem Grund eben, dass sie die Erstsprache dann, dass die halt nicht verkommt, weil das wäre einfach wahnsinnig schade. Mhm. Und in der Schule ist es halt meistens so, was ich ein bisschen schwieriger finde, also zumindest in meiner Schule ist es so, dass ein bisschen so dieser Konsens gilt, dass in der Schule Deutsch gesprochen wird, was ich einerseits ein bisschen widersprüchlich finde, weil es ja auch Englischunterricht gibt und da ist es ja auch kein Problem. Aber ich glaube, der Hintergedanke dabei ist halt, dass du jede Chance nutzen willst, das irgendwie zu fördern. Aber es ist dann halt sowieso, es funktioniert ja sowieso nicht, weil die Kinder natürlich auf ihrer, also wenn sie miteinander auf einer anderen Sprache besser reden können als auf Deutsch, natürlich machen sie das. Mhm. Weil das ist ja auch eigentlich komplett unnatürlich. Wenn sie im Spielplatz dürfen sie wenn sie am Nachmittag auf dem Spielplatz gehen, gemeinsam reden sie auch nicht Deutsch, weil es einfach nicht normal ist für sie. Und dann in der Schule Es ist einfach fremd für sie. Und es ist meiner Meinung nach erzeugt das ein bisschen mehr dieses, dass halt die eigene Sprache so ein bisschen was Verbotenes ist und eigentlich in einem Amtsgebäude sozusagen nichts verloren hat und sendet irgendwie die falsche Message, habe ich den Eindruck. Aber ich mach's so, wie ich es glaube und ja.
Ich habe jetzt zwei Fragen dazu. Und zwar, das eine ist, ich habe schon viele Bekannte, wo Eltern halt aus verschiedenen Ländern kommen. Und das ist immer eine große Frage, wann fange ich an mit...
Wenn ihre Kinder zwei- oder mehrsprachig erziehen, oder wie?
Ja, genau. Also es gibt mehrere Konstellationen jetzt. Zum Beispiel, es wird zu Hause Deutsch gesprochen, aber ein Elternteil spricht auch eine andere Sprache und möchte dem das Kind auch... die Sprache das dem Kind auch beibringen.
Ja.
Das ist doch ein bisschen aufeinander bei mir.
Müsste ein bisschen in den Unterricht
gehen. Ja, genau.
Das wird
ja wie Deutsch für eine Klasse. So.
Teilstriche sind auch nicht mein Thema. Okay. Ja. Und da ist aber die Frage, wann beginne ich damit... mit der zweiten Sprache.
Also ich meine, ich studiere zwar Sprachwissenschaften, aber ich bin jetzt auch keine Expertin, aber ich glaube, so wie es sich für dich richtig anfühlt und so wie du das managen kannst, ist es immer gut. Also ich glaube, von Beginn an, die Kinder sind nicht, also wenn sie von Beginn an mehrere Sprachen lernen, sind die Kinder auf keinen Fall überfordert. Das schafft das menschliche Gehirn schon. Es gibt nicht umsonst Kinder, die mehrsprachig aufwachsen und das wunderbar hinbekommen. Ich glaube, es hängt auch immer davon ab, wie es für dich leicht ist, weil ich glaube, das durchzuziehen, also ich glaube, es ist wirklich eine wahnsinnige Aufgabe, dass du das wirklich durchziehst, dass zum Beispiel der eine Elternteil nur auf der Sprache mit dem Kind spricht, andere nur die andere Sprache spricht. Ich glaube, das muss individuell die Familie entscheiden, aber ich glaube, also je früher, desto besser, glaube ich, weil dann ist es halt am natürlichsten. Mhm. Allein die Tatsache, dass mehrere Sprachen zu Hause gesprochen werden, ist eh wahnsinnig super.
Mhm. Meine zweite Frage ist, betrifft andere Bekannte von mir, da sprechen beide Elternteile eine andere Sprache und sie sprechen beide Deutsch mit einem ganz starken Akzent.
Mhm.
Und die Kinder haben sie in einer der zwei Sprachen erzogen und haben gemeint, naja, Deutschland sie im Kindergarten oder in der Volksschule da. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das so eine schlaue Entscheidung ist. Oder ob
meinst du, dass sie mit ihren Kindern lieber früher Deutsch hätten aussprechen sollen?
Auch wenn sie selber mit Akzent sprechen.
Ja, ich traue mir da immer selten ein Urteil zu fällen, muss ich ehrlich sagen, weil es ist für jedes Elternteil...
Es gibt jetzt Daumen rauf oder Daumen runter, mehr gibt es nicht.
Okay, na gut. Also wenn es so krass ist, dann würde ich sagen, sprich... Okay, na gut. Nein, ich würde immer den Eltern empfehlen, sprecht mit euren Kindern der Sprache, mit der ihr, also auf der ihr immer mit euren Kindern sprecht, weil Sprache soll ein Kommunikationsmittel sein und ein Mittel, mit dem du dein Kind besser kennenlernst, ihr euch einander kennenlernt und ihr halt eine Eltern-Kind-Beziehung führen könnt.
Mhm.
Da geht es jetzt nicht, also ich meine, man muss jetzt nicht immer den Anspruch haben, dass einem Kind die, weiß nicht, größtmögliche Ressource für die Wirtschaft später mal zu machen, denke ich mir. Also, weiß ich nicht, es ist da viel wichtiger, dass das Kind mit den Eltern gut kommunizieren kann. Und ich, ja, natürlich, also ich meine, es ist in vielen Familien so, dass der erste Kontakt mit der deutschen Sprache dann im Kindergarten passiert, aber das ist halt auch eine Bildungseinrichtung und dazu ist der Kindergarten auch da, dass halt ein Raum geben wird, wo das Kind halt seine deutsche Sprache verbessert.
Aber wie gehst du damit um, wenn dein Kinder wie geht eine Lehrerin damit um, wenn du dein Kinder in der Klasse sitzen hast, die einfach drei Wörter Deutsch verstehen, dann nichts?
Ja, das ist gar keine Seltenheit, aber du musst halt damit umgehen. Wir haben, also es gibt jetzt eben die Regelung mit dieser Deutschförderklasse, aber es geht bei vielen Kindern eh total schnell, dass sie sich das von anderen Kindern dann abschauen. Aber natürlich gibt es auch andere Kinder, die dann auch in der zweiten, dritten, vierten Klasse noch sehr brüchiges Deutsch sprechen. Das ist natürlich in dem Schulsystem, so wie wir es jetzt haben, nicht ideal, weil die deutsche Sprache einfach notwendig ist für alles andere, was du brauchst. Also da hast du halt nicht nur in Deutsch vielleicht eine schlechtere Note, sondern da hast du in Mathe und überall anders eine schlechtere Note und im schlimmsten Fall dann auch noch, weil du dich halt nicht ausdrücken kannst, sozial dann Probleme und findest dir leichter keinen Anschluss in der Klasse und ja, also das ist ja der Grund, warum in unserem Bildungssystem die deutsche Sprache so wichtig ist, weil da halt wirklich alles andere dranhängt. Und ja, also wie gesagt, wir haben jetzt eben die Deutschförderklassen, aber normalerweise ist es halt dann so, dass du redest dann halt langsamer mit dem Kind. Du redest aber, also ab und zu, es gibt dann auch immer wieder diese Helferkinder, die du halt dir dann natürlich suchst, die vielleicht auch die Erstsprache sprechen, die es dann ab und zu vielleicht übersetzen. Gerade am Anfang ist es halt wichtig, wenn es um die ganzen Basics geht.
Ja,
man lernt damit umzugehen, es ist ganz viel Bauchgefühl, glaube ich.
Aber lernen die Kinder nicht wahnsinnig schnell eine neue Sprache?
Theoretisch ja, praktisch kommt es darauf an, in welchem Umfeld sie sich bewegen.
Okay.
Sowohl in der Schule als auch zu Hause.
Okay.
Weil wenn in der Schule das eigentlich, oder in einer Klasse, das als Klotz am Bein sozusagen wahrgenommen wird und das ist so mühsam, dass der mich jetzt nicht versteht und das ist eigentlich jetzt mühsam wahrgenommen wird, dann ist es natürlich jetzt nicht die beste Atmosphäre, um das Kind jetzt sprachlich zu fördern. Aber ich denke mir, es ist halt auch wahnsinnig schwierig, auch in der Lehrerinnenausbildung das überhaupt nicht, also nicht überhaupt nicht, aber halt nur viel zu gering besprochen wird und man wird halt nicht darauf vorbereitet, wie man das macht. Ich habe jetzt das Glück, dass ich meinen Master dranhängen konnte und mich darauf ein bisschen spezialisieren konnte, aber das machen viele Lehrerinnen nicht, verstehe ich auch, weil ich meine, das ist ein Mehraufwand, der weder finanziell noch sonst irgendwie dann dir was bringt. Also nicht. Ja, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Was ich damit sagen wollte, ist, es bringt dir natürlich was, aber es macht im Gehalt keinen Unterschied.
Es macht einen schönen Lebenslauf.
Okay. Also, ja. Nicht einmal, ja, schon, aber fragt man sich, warum. Also ich meine, dass wir davor auch schon unterrichten halt können. Wie bitte?
Kannst du die Bilderkarte halt MAS dann draufschreiben.
Ja, genau, stimmt, ja.
Also um wieder auf meine Bekannte aus dem Innenstadtbezirk zu kommen, das ist ein gutes Beispiel für alles.
Ja.
Die ist dann nämlich, nachdem ein Jahr in Österreich, hat sie eigentlich von der Lehrverpflichtung nur mehr ein paar Stunden bekommen in der Schule und den Rest nur Nachmittagsbetreuung.
Mhm.
Und dann hat sie gesagt, eigentlich habe ich jetzt nicht studiert, damit ich Nachmittagsbetreuung mache. Und ist dann nach Dubai gegangen und hat dort das Lernen
gemacht. Dubai?
Ja.
Wahnsinn, okay.
In eine internationale Schule, und zwar eine Schule, die ein ganz anderes Lernkonzept hat, als wir in Österreich kennen. Mhm. Nämlich das, dass Lehrer praktisch dafür da sind, dass sich Kinder Wissen abholen. Und das System war für sie total kompliziert, weil sie gesagt hat,
wie äußert sich das? Also sie hat dann...
Also es war jede Woche oder jedes Monat, das bin mir nicht mehr sicher, gab es irgendwie ein Thema, das in allen Unterrichtsfächern gemacht worden ist. Von der ersten bis zur letzten Klasse war halt dann, weiß ich, Planeten oder was auch immer.
So projektorientiertes.
Und die Lehrerin hat halt gesagt, okay, der Abschluss von diesem Projekt war immer, dass jedes Kind vor der Klasse oder der Schule eine Präsentation machen musste, was sie gelernt haben.
Wow, okay.
Und vor der Schule, und da haben wir schon gedacht, also so vor 200 Leuten. Ja. Und es war eine Integrationsklasse, es waren auch behinderte Kinder in der Klasse. Mhm. Und vor allem, es waren Kinder aus allen Nationen, die definitiv nicht alle die gleiche Sprache gesprochen haben. Mhm. Aber es war unsere Sprache Englisch. Mhm. Und wenn ein Kind gekommen ist, das kein Wort gekonnt hat, haben sie 3 Monate gebraucht, bis es auf Unterrichtsniveau war. Weil die haben halt Muttersprachenunterricht gehabt, jede Gruppe. Und die haben halt dann Englisch gelernt während des Muttersprachenunterrichts am Anfang. Und sie hat dann ein bisschen eine Einleitung gehalten und schon darüber geredet. Mhm. Und alles darüber hinaus haben sich die Kinder von ihr holen können.
Okay.
Und die Kinder, wenn sie in dem System aber aufwachsen, in diesem Schulsystem, dann lernen sie es von Anfang an, okay, das ist etwas, was mich mehr interessiert, da will ich jetzt mehr machen.
Ja. Also, naja, in abgeschwächter Form gibt es bei uns das, also die Möglichkeit, in diese Richtung zu unterrichten, ja auch. Ich glaube, es ist jetzt nicht die Norm, aber einige Lehrerinnen gibt es schon, die so nach auch projektorientiert arbeiten und nach Wochenplan arbeiten. Das heißt, es gibt eine Liste an Übungen, die erledigt werden müssen. Und die Kinder sind sehr frei in ihrer Einteilung, was sie jetzt wann machen wollen. Und dann gibt es auch immer eine Liste an freiwilligen Sachen, die sie halt machen können, wo sie dann nach ihren Interessen gehen können. Mhm. Also das gibt es schon. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass das in einer öffentlichen Schule in irgendeiner Form so sein kann. Auch von das Sprachliche, ja genau, von den Schülerzahlen auch. Mhm. Also ja, aber es ist natürlich cool, weil auch beim, wenn wir jetzt wieder auf Sprachenlernen ein bisschen zurückkommen, du lernst deine Sprache ja besser, wenn du es anhand eines anderen Themas lernst. Das heißt, wenn du jetzt in deiner Deutschförderklasse sitzt und wir sagen, okay, na gut, wir lernen jetzt Deutsch quasi, dann ist das eine Sache. Aber wenn du das in eine Sachunterrichtsstunde einbettest und sagst, ja, ich weiß nicht, jetzt ganz blöd gesagt, genau, wir reden jetzt über Pferde, das ist ein Pferd und dieses Pferd hat 4 Beine und zeig mir ein Pferd und was auch immer und maler mal ein Pferd und dann beschreibe dieses Pferd und dann gehen wir jetzt gemeinsam auf einen Ausflug in einen Reitstall und schauen uns einen Pferdestall an und sehen einmal ein Pferd, wie es richtig ausschaut und wie auch immer. Also das ist halt eine ganz andere Art und Weise, eine Sprache zu lernen. Mhm. Und noch dazu ist es für alle neu, weil alle Kinder lernen gerne Pferde. Das sind jetzt nicht die Kinder, die die deutsche Sprache nicht können, sind jetzt nicht in irgendeiner Form benachteiligt. Du hast halt was über Pferde gelernt. Also das ist immer eine bessere Art und Weise, glaube ich, eine Sprache zu lernen und auch effektiver.
Und wird es eigentlich gefördert, dass Kinder auch andere Sprachen sprechen? Gibt es auch irgendwie
Kommt ganz darauf an. Also in der Klasse ist es meistens so, also in den Klassen, die ich jetzt mitbekommen habe, ist es meistens so, dass wenn sie ihre Erstsprache in der Schule, also in der Klasse sprechen untereinander, dass es halt meistens weniger erwünscht ist, aber das wird dann halt so kommuniziert mit, dass es viele Sprachen in der Klasse gibt und die Sprache, die wir alle gemeinsam verstehen, das ist halt Deutsch und deswegen sprechen wir miteinander Deutsch. Richtig, einen Platz dafür. Also ich glaube, es liegt jetzt gar nicht daran unbedingt, also es gibt immer Ausnahmen, aber ich glaube, es liegt jetzt gar nicht daran, dass man andere Sprachen nicht mag und dass deswegen halt nicht erwünscht ist, aber es gibt halt wirklich auch keinen Platz in dem System, was wir jetzt im Moment haben. Also es bringt dir de facto nichts, außer du sprichst jetzt Französisch, Englisch oder Spanisch.
Ich da freuen sich dann immer alle. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Beispiel, wir lernen über Pferde, bist, du sagst, okay, Person X, wie sagst du zu Hause dazu?
Ja doch, das kommt schon, immer wieder vor. Genau, also das hängt dann halt immer davon ab, ob die Lehrperson das halt ein Interesse daran hat, dass die Sprachenvielfalt so ein bisschen kultiviert wird, aber doch, das gibt es schon auf jeden Fall. Und es gibt auch, also wir hatten zum Beispiel vor kurzem so ein Lesefest, wo es dann auch, also wo halt jede Klassenlehrerin ein Buch vorgestellt hat und die Kinder halt so weitergewandert sind und dann von Buch zu Buch gehen konnten und das wurde dann vorgelesen. Und da gab es schon auch so Lesepatinnen heißen die. Das sind Leute, die sich halt gerne in ihrer Freizeit Zeit nehmen und halt in die Schule kommen und was vorlesen und mit den Kindern ein bisschen darüber sprechen. Und das gab es auch in anderen Erstsprachen. Also wir hatten eine Mama, die Albanisch vorgelesen hat, also auf Albanisch vorgelesen hat. Ich glaube, eine, die auf Arabisch vorgelesen hat. Da wird dann auch mit den Kindern Arabisch gesprochen oder Albanisch oder wie auch immer. Mhm. Also man muss es halt wollen. Also von alleine kommt das nicht. Das ist in dem Lehrplan, das ist in keiner Form, außer halt der muttersprachliche Unterricht.
Ich finde es so schade, ich meine auch in den höheren Schulen dann, weil das Problem ist ja auch, wenn Leute zu Hause eine andere Sprache lernen, lernen sie es ja nicht so, wie wir jetzt Deutsch sprechen als Erwachsener.
Ja.
Und sie können dann halt auch nur Vokabeln, die sie halt von zu Hause lernen und die man im Umgang braucht. Und das ist ja, das heißt ja nur nicht, wenn du zu Hause eine zweite Sprache sprichst, dass du die wirklich gut kannst. Oder dass du sie schreiben kannst zum Beispiel.
Ja,
Und das ist so, ich finde, das ist einfach so ein Rohstoff, den wir irgendwie liegen lassen.
Ja.
Weil das würde irgendwie viele bereichern, wenn Leute, die eh schon die zweite Sprache auch sprechen, wenn sie es gut könnten und auch im Alltag benutzen könnten. Und nicht nur zu Hause mit, ich will so zum Essen und ich schaue mal Fernsehen an, sondern...
Aber ich denke mal, das hat jetzt halt nicht nur was damit zu tun, also ich glaube, es hat im großen Maße damit zu tun, dass halt viele Sprachen einfach nicht gewertschätzt werden von...
Ja, total.
Ja, also es ist... Wenn du jetzt aus einem französischen Haushalt zum Beispiel kommst, dann ist es das Tollste auf der Welt. Und ja, unbedingt. Und sing uns mal ein französisches Lied vor und bitte bring unbedingt, natürlich darfst du alle deine französischen Feste feiern, die zu Hause feiert. Und bitte bring alle deine Eltern mit und deine ganze Familie und alle reden jetzt auf Französisch und das ist wahnsinnig wunderschön. Aber wenn es dann zum Beispiel um so Dinge geht, wie das der Ramadan oder das Ende des Ramadans gefeiert wird, dann ist es wieder ganz anders. Und in Wahrheit, wenn in einem Lebenslauf steht, du sprichst Türkisch und Englisch und Deutsch, dann ist es was anderes, als wenn da steht, du sprichst Französisch und Spanisch und Englisch und Deutsch. Das ist wirklich nach wie vor leider so und ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das in Zukunft ändern soll.
Ich weiß nicht, ich sehe schon so, also ich habe 1996 maturiert. Ich habe es damals in der Schule mir gedacht, also ich habe jetzt in der Schule Französisch gehabt und dann Spanisch. Also ich weiß nicht, wie oft ich mein Leben jetzt Spanisch tatsächlich benutzen werde.
Es hängt immer davon ab.
Außer ein Bier bitte, ja. Also das kann ich, ungefähr kann ich das auch noch. Ja. Aber eigentlich wäre es halt für gerade in Ostösterreich doch spannender gewesen zu sagen, zumindest Hallo, guten Tag, bitte danke auf Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, whatever zu lernen, weil da hätten wir mehr davon gehabt. Vor allem zu der Zeit, wo das halt gerade,
ja.
Und ich bin halt ganz viel in Osteuropa unterwegs und es ist halt, ich meine, es sind unsere nächsten Handelspartner und da wird mehr zusammenwachsen.
Ja.
Und es ist halt schon was anderes, wenn du zumindest drei Wörter verstehst. Oder auch verstehst, warum, weil Sprache hat auch ganz viel damit zu tun, wie Gesellschaft funktioniert.
Davon mal abgesehen, dass es natürlich eine wichtige Ressource im Arbeitsmarkt und sowas ist, aber ich finde, es ist auch einfach immer eine Wertschätzung, die du einer anderen Person entgegenbringst, wenn du halt auf deren Erstsprache Danke und Bitte und Hallo und Tschüss sagen kannst. Und ich meine, so trittst du mit Leuten ins Gespräch, so werden Vorurteile abgebaut und so trittst du einfach in Kontakt und kommunizierst du halt mit den Leuten. Und das ist halt wahnsinnig wichtig. Und wenn das immer, also wenn das halt so läuft, dass manche Sprachen, Kulturen oder Länder oder ja, manche Menschen einfach immer höher gestellt sind als andere, dann wird das halt nichts auf Dauer. Also das ist auf der Hinsicht, finde ich, das noch viel wichtiger, als dass es jetzt irgendwie im Lebenslauf gut ausschaut.
Ich glaube, das ist
ich falle dann immer so ein bisschen in einen Weltschmerzmodus, aber ja. Ich denke halt, ich kann immer nur in meinem kleinen, in meinen eigenen vier Wänden halt drauf schauen und da auch wenn ich jetzt in einer Klasse stehe, in der Deutsch sprichst, Genau. Nein, aber halt, dass ich in meinem eigenen Rahmen, den ich halt habe, da das mache, was ich für richtig halte und was ich auch auf langfristig für richtig halte und auch auf gesellschaftlicher Perspektive für richtig halte. Und da geht es halt so um Dinge, dass ich eben nicht den Kindern verbiete, auf ihre Erstsprache miteinander zu reden, sondern halt sage, wenn ich halt sehe, dass sie sich auf ihre Erstsprache unterhalten, dass ich sie reden lasse und dann halt vielleicht sag, ja, worüber habt ihr denn geredet? Wolltet ihr das vielleicht den anderen Kindern auch erklären und können wir darüber gemeinsam reden? Und ja, so, das das so funktioniert das halt.
Das Böse. Das Böse, das ist ja auch böse, was sie als Lehrer machen.
Bei uns möchtest du das mit der ganzen Gruppe teilen?
Ja.
Ist das jetzt so wichtig?
Das ist interessant für alle.
Genau.
Nein,
das ist nicht gleich.
Aber wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben?
Dann gleich bei den Menschen. Das in erster Linie, glaube ich, meine Familie und insbesondere meine Geschwister, glaube ich. Also ich kann mir, lächle ich selbstgefällig. Nein, es gibt auch noch einen Bruder in dieser Konstellation, auf den ich nicht vergessen möchte. Wir waren immer sehr, sehr eng miteinander und haben einfach, ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Es ist einfach wahnsinnig wichtig für mich nach wie vor, wird auch immer wichtig, sehr, sehr wichtig bleiben. Und ich kann mich halt erinnern, dass meine Mama oder unsere Mama früher halt immer gesagt hat, du bist biologisch niemandem näher als deinen Geschwistern.
Ja, stimmt.
Ja, und behalte das im Hinterkopf. Also das wird mir einfach immer im Hinterkopf bleiben auch. Und ich denke mir, das ist ein wahnsinnig wichtiges Auffangnetz für mich.
Ja. Aber jetzt mal, sorry to say,
Aber Geschwister können Geschwister schon am besten auf die Palme bringen.
Oh ja, oh, natürlich. Ja. Also so lieb ich sie habe, aber
wir haben uns jahrelang ein Zimmer geteilt.
Ja, also gerade die Christiane und ich, wir wissen halt instant. Wirklich, also wahrscheinlich brauchen wir nur einen Satz sagen oder nur einen Blick hinwerfen und das ist vorbei. Also es muss, ja natürlich. Aber gleichzeitig ist es halt auch so sehr du dich hassen kannst, in die andere Richtung ist es halt auch, dass es so ohne Worte kannst du dich halt auch mit niemandem sonst irgendwie verstehen.
Stimmt.
Zumindest in meinem Fall. Ich hab halt das große Glück, dass ich so liebe Geschwister habe.
Ich habe auch zwei sehr tolle Geschwister. Das Lustige ist, dass, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns zu Hause, wir haben auch irgendwie eine eigene Sprache.
Mhm. Ja.
Und,
ja.
Und wir reden auch für alle anderen viel zu schnell.
Ja.
Ich weiß, ich rede so auch so schnell, das ist mir schon bewusst.
Ja.
Aber selbst Leute, die jetzt in unserem Alter sind, nicht, also weil ältere Leute es oft schwieriger haben, gut zu hören und so weiter, aber selbst Leute in unserem Alter sagen, mit wenn ihr drei redet.
Ja, aber ich denke mir, das ist auch in Ordnung so, weil ich meine, man muss auch nicht immer alles verstehen, was andere Leute reden.
Mhm.
Schöner Satz, nachdem ich gerade vorhin gesagt habe, was habt ihr denn geredet? Ja, ich glaube, es ist, also ich genieße es sehr und ich fühle mich sehr, sehr glücklich damit, dass ich mit meinen Geschwistern so ein enges Verhältnis habe.
I second that.
Ja, das freut mich.
Überraschend.
Ja,
sowas. Aber wie würdest du mit umgehen zum Beispiel, wenn du sagen würdest, ich hätte ein super tolles Jobangebot irgendwo in Neuseeland?
Oh, also wenn es Neuseeland wäre, dann wäre das gar kein Problem für mich, muss ich ehrlich sagen. Nein, also ich weiß nicht, ich habe noch nie jetzt wirklich am Stück längere Zeit im Ausland verbracht. Deswegen wäre es natürlich würde ich es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, es kommt immer darauf an. Ich meine, wir sind jetzt in der Gott sei Dank in der Situation, wo alle anderen Kommunikationsmittel es einem erlauben, dass man nicht irgendwie wirklich von der Bildfläche verschwindet. Aber es würde mir sehr, sehr schwer fallen, glaube ich. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es durchziehen würde, ganz ehrlich.
Das war meine Frage gewesen, nämlich ob das...
Nein, ob das. Da war ich jetzt, glaube ich, ein bisschen... da war mein Mund ein bisschen schneller als alles andere. Aber ich glaube, nein. Also es würde mir sehr, sehr schwer fallen. Ich müsste wirklich darüber nachdenken, glaube ich, ob ich das durchziehen könnte.
Mhm. Vor allem Neuseeland ist ja nochmal was anderes.
Eben, als England oder so, ja.
Ja.
Sorry. Ja, deswegen habe ich noch Neuseeland.
Schweden. Ja, Schweden, genau. Wobei Schweden, ja.
Na, Schweden
würde ich sofort. Ja, sofort, das stimmt.
Ja, aber es ist halt, ich finde es immer so schade, wenn man Leute beobachtet, die mit ihren Familien nicht so eng sind.
Ja, ich finde es auch total traurig. Ich meine, wie gesagt, ich weiß, dass ich eine in der Hinsicht sehr privilegiert bin, dass ich eine so tolle Familie, so tolle Geschwister habe, die ich habe. Aber ich kann es natürlich auch verstehen. Also ich sehe es ja auch bei anderen Leuten, dass es dann, also ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, wenn es dich jedes Mal total belastet, mit einer Familie Zeit verbringen zu müssen und wenn das zur Qual wird, und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, muss ich ehrlich sagen. Also tut mir fast ein bisschen weh jedes Mal, wenn ich das von einem anderen höre, weil das ist wirklich eine große Entlastung und ein großes Glück einfach, dass man hat, glaube ich, wenn man so selbstverständlich einfach eine Gruppe von Menschen hat, die einen so annehmen halt, wie man ist. Sehr schön, aber ja, ist halt ist wirklich so, ja.
Aber wir müssen so gut in der Vergangenheit sehen, da haben wir ein paar Fragen dazu.
Ach ja, genau.
Wahnsinnig, die schöne Überleitung gerade gewesen.
Ja.
Bin beeindruckt.
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich es verstehe. Ich glaube schon. Genau. Wenn man sich als Lehrerin anders wahr, als man früher die eigenen Lehrer wahrgenommen hat.
Nehme ich mich anders wahr, als ich meine Lehrerin wahrgenommen habe?
Findest du, dass du ähnlich bist wie deine Volksschullehrerin? Oder
in vielen Dingen schon, glaube ich, weil ich das wahnsinnige Glück hatte, eine sehr tolle Lehrerin gehabt zu haben. Insofern nehme ich sie mir auch in vielen Dingen bewusst als Vorbild. Aber manche Dinge, ich meine, die eigene Persönlichkeit ist immer ein ganz, ganz großer Teil von dem, wie du auch in der Klasse stehst. Was auch sehr wichtig ist, weil genauso unterschiedlich wie die Lehrerinnen und Lehrer sind auch die Kinder. Also ich persönlich, glaube ich, nehme ich mich nicht so anders wahr, aber ich glaube, viele machen das schon.
Darf ich eine blöde Frage stellen?
Jawohl.
Weil ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht. Bei mir in der Volksschule waren ja 4 Klassen, 4 Lehrer. Und das heißt, jede Lehrerin hat praktisch alle Fächer gemacht. Das ist bei euch auch so?
Ja, ja.
Okay, gut. Jetzt war mir nicht sicher, ob das nicht also so bei uns speziell war. Also
du hast schon die Möglichkeit, glaube ich, immer wieder mal, wenn es halt der Schulstandort hergibt, dass du deine Englischstunden an eine andere Lehrpersonen weitergibst, die halt einen Englischschwerpunkt hat, und umgekehrt mit Musik oder weiß ich jetzt nicht, irgendwelchen Sportschwerpunkten oder so ähnlich. Aber prinzipiell ja, du musst alles können. Aber nur bis zur 4. Klasse Volksschule. Danach hast du die Fächer.
Eines der Klischees, mit denen du leben musst, ist wahrscheinlich, ist Volksschullehrer nicht eigentlich nur Handarbeiten und Basteln?
Wir singen und basteln.
Ich meine, ja.
Also, nicht, dass es meine Meinung ist, ich wollte es nur aufzeigen.
Ich meine, ich tue mir jetzt schwer, das so zu verteidigen, weil es ist ein großer Teil, Singen und Basteln, aber ich finde auch nicht, dass das was ist, wofür man sich schämen muss, weil es ist wichtig, dass es den Kindern nicht verloren geht, ein bisschen Kreativität und einfach eine gewisse Leichtigkeit nicht zu verlieren. Und gerade was Musik angeht, viele Kinder lernen das halt sonst nicht so, also oder nicht, dass sie es sonst nicht lernen, aber sie haben halt echt nicht die Möglichkeit, einfach wirklich einmal mit der Klasse in einer großen Gruppe jetzt in voller Inbrunst und auch wenn es falsch ist, aber einfach mit Freude zu singen. Und das ist auch einfach eine schöne Sache. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es viele Leute doch unterschätzen, was da eigentlich alles dazugehört. Also ich glaube vor allem, natürlich, ich meine, es ist jetzt nicht das, der anspruchsvollste sachliche Inhalt, da jetzt irgendwie die schriftliche Division, dass du die dann, also oder die Malreihen jetzt beizubringen. Natürlich ist es eine Sache, die halt jeder glaubt zu können, aber
Siebener Reihe
ist lustigerweise immer die schwierigste Frage. Ja, allein was man an Sozialarbeit auch leistet oder an Seelsorge oder an Elternersatz oft oder es ist eine wahnsinnig anspruchsvolle Aufgabe. Du wirst für viele Dinge auch nicht so vorbereitet, wie du es dir wünschen würdest. Aber du kannst für viele Dinge auch gar nicht vorbereitet werden, weil es ist jeder so unterschiedlich und du hast aber Gott sei Dank im Idealfall immer Personen, an die du dich wenden kannst.
Und glaubst du, dass es auf einer höheren Schule dann, also in der nächsten Schulform anders ist, dass es nicht mehr ganz so ein bisschen kindlich abläuft, sondern dass es dann schon der nächste Schritt ist?
Zwangsläufig schon. Also ich glaube, in der Unterstufe ist es teilweise, gerade in der NMS, glaube ich, schon noch so, dass es sehr, also das hängt halt auch immer von der Lehrperson ab, aber ich glaube schon, es geht halt mit dem Alter mit und wenn die Kinder das selber nicht mehr wollen, dann spürst du das eh und dann machst du es halt anders. Mhm. Aber es wird zwangsläufig immer weniger, also weil es wird ja auch nicht, ja, sozusagen, es bringt dir auch nichts, wenn man jetzt wieder in den Leistungsgedanken geht. Also es wird ja immer dir vermittelt von überall her, lern halt was Gescheites und lern halt nicht singen, so auf die Art. Deswegen wundert mich eigentlich gar nicht, dass es dann auch das Vorurteil ist, das die Menschen haben.
Singst du gerne?
Ich sing gerne, ja.
Sie singt auch gut.
Es geht. Für die Volksschule reicht's.
Wie du sagst, aber ich kann schon verstehen, also ich verstehe, warum man sich das Berufsbild aussucht, das verstehe ich. Aber nur weil ich Lehrer werden will oder auch Volksschullehrer mit kleineren Kindern und jüngeren Kindern, dann heißt das noch nicht, dass ich gern mit jedem Kind singe.
Nein. Also ich meine, mit jedem Kind, du musst halt mit jedem Kind singen, weil ja, kannst du nicht aussuchen.
Geh weg.
Aber es muss dir schon noch liegen. Also ich singe jetzt, wie gesagt, gerne. Ich spiele auch gerne mit der Gitarre selber dazu. Aber es gibt welche, die das ganz, ganz fürchterlich finden und wo die Musikstunde dann die erste ist, die sie mit Handkuss ab, also oder dankend abgeben. Aber ich denke mal, es ist auch schöner dann. Also es macht doch überhaupt nichts. Ich würde da gar kein Urteil fällen, weil es macht ja auch nichts, wenn die Kinder dann mit einer Person singen, die das wirklich gerne macht, anstatt dann mit der eigenen Klassenlehrerin vielleicht, die sich da total quält damit und das eigentlich gar nicht gerne macht. Also ich finde, da ist gar nichts dabei. Es hat halt jeder seine Stärken und Schwächen und Dinge, die er lieber macht als andere und muss ja nicht so sein.
Natürlich noch so eine klassische Volksschulfrage.
Ja.
Warum ist Schönschreiben wichtig?
Schönschreiben ist nicht wichtig, leserlich schreiben ist wichtig.
Also bei uns war es noch Schönschreiben.
Ja, bei mir auch. Aber mittlerweile würde ich sagen, ist es abgestuft worden.
Okay.
Auf leserlich schreiben. Und es ist auch wichtig, die Schreibschrift zu können. Also das ist wichtig, wirklich wichtig,
weil
du schneller schreiben lernst dadurch und zügiger und einfach es im Gehirn verlangt es auch andere Vorgänge.
Okay.
Wenn du Buchstaben miteinander, also es hängt mit dem Lesen ganz stark zusammen, wenn du die Buchstaben nicht einzeln schreibst, sondern alle miteinander verbindest. Also,
okay.
Ja. Schreiben die Kinder in der Volksschule immer noch mit der Füllfeder? Weil das war immer das große Ding. Ich bin die Erste, die mit der Füllfeder schreibt. Du warst die Erste, die mit Füllfeder streiten durfte.
Ja, natürlich schreiben die Kinder mit Füllfeder. Also
ich habe mir gedacht, vielleicht mit Kuli oder mit diesen ausradierbaren.
Ja, also diese ausradierbaren
Dingen.
Also es gibt diese ausradierbaren Kugelschreiber. Ich habe das schon mal so kennengelernt, dass die bei einer Schularbeit nicht verwendet werden durften, weil du es halt im Nachhinein leichter ausbessern kannst als eine Füllfeder. Also bei einer Schularbeit muss mit Füllfeder geschrieben werden. Sonst, ich glaube, es ist wurscht, das macht jeder ein bisschen anders. Also es wird angefangen mit Bleistift immer, mit einem 2HB-Bleistift, glaube ich, im Idealfall, weil der ist nicht zu hart, sodass durchgedrückt wird, aber nicht zu weich, dass alles verschmiert oder so ähnlich. Kugelschreiber ist, glaube ich, sehr, sehr selten, weil du halt nichts ausbessern kannst.
Hat mich interessiert, ob das immer noch so ein großes Ding ist.
Ja, bei uns hat das schon so in der Volksschule, also vor allem bei meinen Brüdern, und das ist total absurd gewesen, dass die schöner geschrieben haben, waren die besseren Kinder.
Ja, das immer.
War bei uns
also das war so. Bei uns. Ja. Also ich meine, ich hatte das Glück, dass ich halt dann dieses Kind war, das halt immer die Vorzüge bekommen hat, aber es ist, glaube ich, für die anderen Kinder schon nervig, weil es einfach schlichtweg unfair ist, also mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Was allerdings in puncto Füllfeder nicht mehr gemacht wird, was mich, also von den Kindern nicht mehr gemacht wird, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass die lernen, Also, dass die leeren Tintenpatronen nicht aufgeschnitten werden und das Kugel nicht mehr aufgehoben wird, sodass dann diese
eine
Rasselhalde steht.
Ja, genau. Das machen sie nicht.
Nein, das machen sie nicht mehr. Das, ich bin fast ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen Arbeit leisten.
Back to the 90s, oder?
Ja.
Mhm. Je lauter das geraschelt hat, desto cooler gemacht, war es.
Genau, dann hat man halt 50 Kugeln da hinten drin gehabt. Und das war cool.
Das war das Ding.
So ist es halt.
Ich meine, die haben es nicht gesammelt, die haben sich ja andere abgeschossen damit. Aber
ja.
Das war dann mit diesen Uhu-Kleberkugeln.
Mit den Kleber. Ja, das machen sie aber schon.
So grauslich.
Ich weiß nicht. Ja, es ist halt sehr ähnlich wie dieses Slime-Ding, das jetzt sehr innen ist. Das wird schon noch gemacht ein bisschen.
Und ist es auch so, dass die Kinder so neue Trends haben und neue Geschichten haben, wo du denkst,
immer? Ja, also ich habe. Ja, also es haben wahnsinnig viele Kinder bereits einen YouTube-Kanal, was ich ein bisschen arg finde. Ja, also ich meine, die meisten streamen halt, momentan streamen alle Fortnite. Dann machen sie so Prank-Videos und so lauter so Sachen. Ich meine, es ist irgendwie witzig und es ist ja auch eine Kompetenz, die dabei gelernt wird. Ich meine, die Kinder sind Digital Natives, wie man so schön sagt. Und das ist halt deren Welt und das ist auch voll in Ordnung und auch wichtig, dass sie das lernen. Aber für mich ist es echt ein bisschen fremd. Also wir haben sowieso eher, auch im Vergleich zu unseren Gleichaltrigen, auch eher später mit diesem ganzen Internetzeug angefangen.
Ja.
Aber ich meine, es ist jetzt, wir haben es überlebt. Aber ich find's wirklich bewundernswert. Also das ist ein Wahnsinn, was alles im Internet, mit den Kids passiert. Und ja, nein, ich find das richtig cool eigentlich. Vor allem kann man das ja auch total cool, also könnte man eigentlich total cool auch in den Unterricht mit einbeziehen.
Total, aber da kommt wieder die Frage dazu, gibt es auch einen gewissen Umgang damit, sagen, okay, wie geht man damit um, wo ist Vorsicht, auch so eine Social-Media-Kompetenz oder Internet-Kompetenz?
Oh ja, das ist wahnsinnig wichtig, weil...
Und machst du das schon in der Volksschule oder kommt das
jetzt nicht? Ja, in gewissem Rahmen. Also ich meine, wir haben jetzt in der Schule eine Lehrerin mit dem Schwerpunkt auf EDV und Internet-Kompetenzen, da solche Sachen. Aber es ist natürlich, es ist wahnsinnig wichtig, weil in Wahrheit ist das eine riesige Welt an Unbekannten.
Ja.
Und gerade wenn die Kinder das einfach alleine machen und einfach alleine am Nachmittag immer streamen oder so, da kann sonst was. Also ich meine, in Wahrheit wissen sie das nicht und weiß auch keiner anderer, was da alles erstens an Daten gespeichert werden. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen conspiracy-mäßig, aber es werden schon sehr, sehr viele Daten aus über sie gespeichert, wo man halt in Wahrheit nicht weiß, was mit denen gemacht wird. Man lernt halt sehr viele verschiedene Leute kennen, die halt dann vielleicht nichts Gutes im Sinn haben und ja, aber das ist natürlich eine Sache, die man, aber da gibt es immer wieder auch Workshops, die angeboten werden. Also ich muss sagen, in die Richtung wird sehr, sehr viel gemacht. Auch von der Stadt Wien, die sehr, sehr viele Sachen anbietet für Wertenexpertinnen, die in die Schule kommen und Vorträge halten oder Workshops, die man so irgendwie machen kann. Ich denke ja. Also ich habe das nur bei den Schülern mitbekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch gut ist, dass es für Eltern auch sowas gibt. Ja, und auch wahnsinnig wichtig halt, ja.
Ja, weil ich meine, wir haben mit Anna darüber gesprochen. Da gibt es irgendeinen YouTube-Kanal von Grazer Kindern und die Tochter, die dann auch gleich einen YouTube-Kanal machen will und Instagram haben will und so.
Mhm.
Und da kommen halt schon, also das, ich stelle mir das schon auch heikel und gefährlich vor, welches Bild die Kinder von der Welt bekommen und so weiter.
Ja, also gerade diese ganzen Instagram-Geschichten merke ich schon, dass es bei Burschen und Mädels, also das würde ich jetzt gar nicht irgendwie nur auf Mädels reduzieren, aber dass das ein sehr, sehr verqueres Bild vermittelt von Körpern oder von irgendwie Lifestyles, die man jetzt hat oder auch nicht. Also in der Volksschule ist es, glaube ich, erst in der vierten, maximal dritten Thema. In der NMS ist es aber, glaube ich, ganz aktuell. Das ist einfach auch was Mobbing und solche Dinge angeht. Also ich meine, früher war das halt bei uns, Gott sei Dank, immer noch schlimm genug, aber Gott sei Dank halt auf den Vormittag beschränkt, wo du halt gehänselt wurdest in der Schule, aber
und mittlerweile ist es halt so. Im Kreis.
Ja, also es ist, wie gesagt, schlimm genug immer noch, aber also ich glaube, mittlerweile verschwimmen halt die Grenzen von dem, was Freizeit und was Schule ist, halt so sehr durch die ganzen Social Media. Ich meine, du entkommst dem halt nicht und ich glaube nicht, dass da irgendwer momentan noch weiß, wie man damit umgeht. Ja. Ich glaube, dass da alle maßlos damit überfordert sind, weil halt niemand damit gerechnet hat, dass das alles so schnell geht, glaube ich.
Mir ist dazu noch eine gute Frage. Hast du für dich dir einen Plan gemacht, zum Beispiel, oder überlegt, wie du damit umgehst, zum Beispiel auf Facebook, Freundschaftsanfragen von ehemaligen Schülern, Eltern, Instagram, wenn du ein Instagram machst, überlegst du, das könnten eigentlich die Eltern von meinen Schülern auch sehen.
Ja, also auf Facebook bin ich jetzt nicht besonders aktiv, da bin ich eher passive Leserin und Likerin, aber auf Instagram immer, also ich poste Sachen ab und zu schon, irgendwas von der Schule, gerade in meine Story oder sowas, aber da poste ich eigentlich nichts über die Kinder, sondern nur Sachen, vielleicht irgendwelche Zitate, die sie mir sagen oder wenn irgendwas Liebes halt gezeichnet wird oder sowas, aber die Kinder selber, also ich meine, manche, ich sehe es von Kolleginnen von mir, mit denen ich studiert habe, manche handhaben es dann so, dass sie, wenn sie ein Klassenfoto machen bei einem Ausflug, den sie gemacht haben, dass sie dann halt jedes Kind irgendein Emoji dann übers Gesicht setzen oder so. Wäre mir jetzt, glaube ich, persönlich einfach zu viel Arbeit, aber kann man auch machen, aber das ist auch... Also du musst halt eine gewisse Form von Datenschutz.
Ja, nein, ich meine, ich habe es anders gemeint, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo bist und ein Glas Wein trinkst und da ein Foto machst davon.
Ach so.
Es könnten Schüler oder Eltern etwas von meinem, also
von meinem Leben etwas mitbekommen, was ich vielleicht in dem Umfeld nicht haben will.
Ja, schon. Ich meine, ich bin jetzt sowieso nicht die Person, die sich regelmäßig ansäuft, aber...
Das war so ein Beispiel.
Ja, nein, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja, also ich denke mir, ich will ja selber, also zumindest ist das nach meinem Verständnis, ich möchte jetzt sowieso keine Dinge posten, für die ich mich vor irgendwem genieren würde. Also müssen jetzt gar keine Eltern oder Schülerinnen sein. Also Dinge, wo ich mir denke, na gut, das ist eigentlich gerade ein Blödsinn, was du machst, das poste ich sowieso nicht. Also deswegen muss ich mir, glaube ich, in der Hinsicht,
ja, ich
denke ich da eigentlich gar nicht so dran.
Ich denke mir, ich meine, das trifft jetzt nicht nur Lehrer, aber da ist halt dass die Audience noch eine andere.
Ja.
Es trifft halt immer...
Du hast natürlich eine Verantwortung, du bist immer ein Vorbild in irgendeiner Weise.
Ja.
Und dessen musst du dir halt auch bewusst sein, finde ich. Und
ich denke zum Beispiel, wenn ich auf Instagram Fotos sehe von Leuten, wo ich weiß, dass die in der HS-Lehrer sind und die dann Bikini-Fotos von sich oder so online stellen, dann denke ich, da weiß ich nicht, ob... Also ich denke mal, wenn ich Lehrerin wäre, ich weiß nicht, ob ich das öffentlich haben wollen würde, dass es meine Schüler auch sehen.
Mhm.
Weil man weiß, wie grausam Kinder sein können.
Also da ich sowieso keine Person bin, die Bikini-Fotos von sich irgendwo postet, nicht, dass ich das nicht gut fände, wenn das jemand macht, das soll jeder Hand haben oder jede Hand haben, wie sie das gerne möchte. Ich denke mal, du musst dir halt schon bewusst sein, dass wenn du das halt postest, dass du eine Klasse hast, die das vielleicht finden kann und dann musst du halt darüber sprechen können. Also dann zu sagen, das geht dich nichts an, ist halt dann, finde ich, nicht genug, weil es ist halt das Internet und dessen musst du dir bewusst sein, dass halt Dinge für andere Leute zugänglich sind. Und das ist auch in gewisser Weise eine Sache, die man auch selber lernen muss und die man seinen Schülerinnen und Schülern weitergeben muss. Überleg dir halt, was du postest, weil Leute, auch wenn du jetzt das nicht jetzt gedacht hast, dass die das anschauen, die können das halt anschauen. Und ich denke mal, man muss das alles besprechen. Ich finde auch immer, ich glaube, da ist eine gewisse Ehrlichkeit einfach irgendwie auch nie fehl am Platz, weil auch wenn du jetzt vielleicht, wenn jetzt irgendwas unangenehm ist, dass es jemand gesehen hat, also von dem du das vielleicht nicht gewünscht hättest, ja, blöd, sowas passiert halt. Also ich denke mal, da muss man halt auch immer ehrlich mit den Schülerinnen und Schülern gegenüber sein, so ja, du hast es jetzt gesehen, so ist das, so war das in der Situation für mich, finden wir jetzt einen Konsens, finden wir jetzt eine Lösung, wie wir jetzt unsere Leben weiterleben und fertig.
Worauf bist du stolz?
Ich bin stolz auf etwas recht Banales eigentlich, und zwar, dass ich meine Furcht und meine Angst vor dem Autofahren überwunden habe. Also ich habe für den Führerschein ewig gebraucht, weil ich das nie leimend gefunden habe, in dem Steuer zu sitzen und immer Angst davor gehabt habe, andere Leute zu verletzen, wenn ich das mache. Und mir das alles ein bisschen zu schnell und zu laut und zu überfordernd ist irgendwie. Ich habe das mittlerweile überwunden. Ich fahre immer noch nicht viel Auto, aber wenn ich fahre, dann... habe ich keine Angst und Schweißausbrüche davor. Also,
und du fährst auch gut.
Danke. Ich fahre recht langsam, aber...
Nein, ich finde das sehr angenehm.
Sicher. Ja, gut.
Und gern?
Gern, ja, wenn die Strecke schön ist und die Musik laut. Oder nicht laut, aber gut.
Ich habe die letzte Frage in dem Teil, und zwar, was bringt dich zum Lachen?
Boah, vieles. Fast alles. Dinge, die mich nicht zum Lachen bringen sollten. Wieder muss ich sagen, meine Schwester. Also ich glaube, mit dir kann ich... Also
ja.
Wir lachen so viel und so über unnötige Sachen.
Über nichts.
Über nichts, wirklich.
Über gar nichts. Ja. Wir steigen in die U-Bahn ein und irgendwas, ich weiß nicht, jemand schaut lustig aus und wir kriegen uns 10 Minuten nicht ein.
Urnett.
Ja.
Ja, das hört sich vielleicht...
Das war jetzt nicht das schwächste Beispiel.
Nein, aber ich lache sehr viel und ich lache sehr gern. Und
kannst du gut mit dich selbst lachen?
Ich denke schon, ja.
Ich würde schon sagen.
Oh, ja. Ich mache mich auch wahnsinnig oft selbst über mich lustig. Also ich glaube schon, dass ich das kann, ja. Ist auch wichtig, weil ich meine, Entschuldigung, dass ich alle nicht so anstelle.
Ich weiß total vorstellen, dass vor allem junge Kinder, dass das sehr lustig sein kann. Weil die auf Sachen wahrscheinlich sagen, wo sie denken.
Ja, aber dann, ich meine... Ich finde es wichtig, dass man das den Kindern noch weitergibt, dass man halt über sich selber lachen muss. Natürlich muss man da immer sehr sensibel damit umgehen, weil manche Kinder verstehen, also sowas wie Sarkasmus oder sowas, da musst du gerade in der ersten Klasse ein bisschen, das ist aber schön gemacht. Also ich meine, damit muss man echt ein bisschen vorsichtig sein, aber nein, das ist auch wichtig. Also gehört dazu, finde ich, und ist auch eine Kompetenz, die man lernen muss.
Findest du Witze über Lehrer lustig? Weil ich meine, es gibt halt genug. So,
ja,
tragen alle Birkenstocks.
Ich habe heute Birkenstocks. Nein, ich finde es lustig, weil es ja oft auch stimmt.
Zum Ende noch habe ich mir noch eine Frage überlegt, die du gut hast. Und zwar, jetzt sind Ferien.
Ja.
Die Kinder genießen jetzt mal 2 Monate Pause. Was findest du, wie man Kinder am besten wieder aufs neue Schuljahr vorbereitet? Und ab wann?
Du meinst, wenn dann einmal die Sommerferien vorbei sind? Oder wie?
Oder wenn sie es gegen Ende neigt.
Also im Normalfall kriegen, oder ich sage nicht im Normalfall, aber viele Kinder bekommen über die Sommerferien immer so eine Ferienmappe mit, damit sie halt irgendwie alibihalber irgendwie 5-mal gerechnet haben und so weiter. Ich finde,
die Lehrer gehasst, die das gemacht haben.
Ja, aber es machen sehr viele und das hat auch seine Berechtigung. Ja. Was ich sehr schön finde, einige Lehrerinnen haben das auch gemacht, dass sie in die Ferienmappe auch hineingeschrieben haben, lies ein Buch, nimm das dann mit und erzähl den Kindern dann darüber, was du gelesen hast und wo du das gelesen hast und sowas. Also das finde ich immer sehr nett, weil das ist was Schönes für die Kinder, ihnen halt irgendwie Freude am Lesen mitzugeben. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich meine, das geht ja dann eher an die Eltern eigentlich, oder? Also wie man das Kind dann wieder in die Schule...
Genau.
Okay, also zeitig aufstehen, das ist einmal eine Sache, glaube ich. Zeitig auch, also nicht zeitig, aber halt regelmäßig irgendwie eine Routine wieder reinzubringen. Frühstücken, weil das kommt auch in den Ferien noch zu kurz, weil da halt irgendwie lockerer irgendwie was hat.
Mhm.
Vielleicht, bevor es in die erste Klasse geht, ist es sicher hilfreich, ein, zweimal den Schulweg gemeinsam abzugehen.
Mhm.
Das, solche Sachen. Aber ich glaube, es ist auch für die Lehrerinnen genauso schwierig, dann wieder in den Schulalltag reinzufinden. Und der September ist dann halt so, ja, da schauen alle, wo was ist und versuchen sich zu orientieren. Und im Oktober geht es dann weiter. Und die Welt geht nicht unter, wenn es in den ersten 2-3 Wochen ein bisschen holprig ist.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, also ich hatte mal einen Lehrer, der hat immer gesagt, der Grund, warum ich Lehrer geworden bin, gibt es zwei. Nämlich der eine ist Juli und der zweite ist August.
Ja.
Ja,
ja, das ist auch sein Schmäh, aber über den kann ich ehrlich gesagt nicht lachen. Aber nein, das ist auch sein Schmäh, den viele Leute
und
machen.
Ich finde ihn auch falsch, weil nicht nur falsch, weil das blöd ist, aber auch, also das wäre für mich das größte Hindernis, Lehrerin zu werden, zu sagen, ich habe fix vorgeschriebene Urlaubszeiten.
Ja.
Und ich kann nicht sagen, ich fahre mal übers Wochenende lässig weg und nehme mir einen Urlaubstag am Montag.
Mhm. Das ist, ja, das ist einer, denn, also
das ist, eine
definitiv ein Nachteil. Es ist, ja, auch wenn du halt, Urlaubspreise anschaust, du fährst halt immer in der Saison. Also du hast halt die Möglichkeit, nicht irgendwo anders irgendwann anders auf Urlaub zu fahren. Ja, aber ich denke mal, das ist halt so, würde ich jetzt einmal sagen.
Mhm.
Und das ist auch eine Sache mit, also da muss man sich schon immer im Hinterkopf behalten, dass man doch mehr Urlaub hat als andere Leute. Ist einer... Also, dass man halt mehr Urlaub hat, ist einer der Vorteile, dass man dann dafür vielleicht ein bisschen mehr zahlen muss, ist einer der Nachteile. Ich denke mal, dass es prinzipiell schon unterschätzt wird, wie viel Lehrer arbeiten und Lehrerinnen, weil das ist einfach so. Ich glaube, dass das nicht wahrgenommen wird und auch oft nicht wahrgenommen werden möchte, weil man halt gerne eine Berufsgruppe hat, auf die man ein bisschen hinhaut. Es sind halt ab und zu die Lehrerinnen, Lehrer, dann sind es ab und zu Pflegekräfte, Krankenpfleger, wie auch immer. Es ist so, wie es ist, denke ich mir. Mich ärgert es nur ein bisschen, wenn das wirklich Lehrerinnen und Lehrer sagen, dass dass Juli und August halt die Gründe sind, weil machen es halt auch nicht besser dadurch und machen es vor allem den engagierten Lehrerinnen und Lehrern nicht besser, dass halt irgendwie dir das Ansehen ein bisschen mehr steigt.
Warum bist du prinzipiell auf die Idee gekommen oder warum bist du Lehrerin geworden?
Full circle. Oh, ohne jetzt auch lange ausholen zu wollen, aber ich halte es für einen sehr wichtigen Beruf. Und ich mache das, also natürlich macht mir die Arbeit mit Kindern Spaß und es ist ein sehr, sehr lustiger, also wenn ich jetzt auf Singen und Basteln gehe, es ist ein sehr, sehr lustiger Beruf und halt ein sehr abwechslungsreicher Beruf, aber ich halte es für einen, in erster Linie für einen sehr, sehr wichtigen Beruf. Gesamtgesellschaftlich gesehen ist es eigentlich meine größte Motivation, da ein bisschen was beizutragen und die, so cheesy es ist, aber die Welt zu einem bisschen besseren Ort zu machen und ich finde, da wo ich das am besten kann, ist, glaube ich, in der Schule und bei Kindern.
Wir sind am Ende angelangt, wieder einmal, noch nicht ganz, aber fast. Gibt es noch irgendwas, was du uns gerne sagen möchtest?
Was ich oder euch wenn, gerne sagen
ja, entweder
möchte?
Entweder uns oder halt auch den Hörerinnen und Hörern.
Ja, beides. Also euch möchte ich sagen, dass ihr das ganz toll macht und dass ich das wahnsinnig bewundere, wie viel Aufwand ihr da reinsteckt und wie viel Herzblut. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich vielleicht sagen, dass sie lieb zueinander sein sollen und einander respektieren sollen, einander zuhören sollen und sich Zeit nehmen sollen, einander zuzuhören und nicht so schnell mit den Urteilen sein.
Also mir bleibt es noch, mich zu bedanken, dass du gekommen bist
und danke für deinen Alltag
gesprochen hast. Ich hätte noch ein paar Fragen gehabt.
Ja.
Ich glaube, da wird es vielleicht noch einen zweiten Teil geben, wie das mir so mit...
Wenn es die Leute interessiert, ja.
Ich glaube, da hat es zu interessieren.
Gut, ja,
so
stimmt.
Nein, aber ich glaube, dass Schule einfach so ein Riesenthema ist, weil jeder so die eigene Geschichte mitbringt.
Ja,
und deswegen, aber wie man auch hört, es ändern sich auch Dinge. Und also mir hat das bleibt mir in Erinnerung geblieben mit Anna, diese Geschichte über Social Media, weil ich glaube, wenn du nicht schon die schlimmsten Fälle gehört hast, ist es schwierig zu ahnen, was da auf dich zukommt als Elternteil.
Ja.
Und deswegen finde ich das ganz wichtig auch,
dass
es irgendwie Thema ist.
Mhm.
Also danke fürs Kommen, für die Zeit,
Dankeschön.
Für das Gespräch. Und ich habe jetzt die letzte Frage für dich, die ein bisschen schwierig ist, weil du nicht so viel Kaffee trinkst.
Ja.
Aber wenn du Kaffee trinkst, wie trinkst du dann deinen Kaffee?
Also entweder ganz schwarz, ohne Milch, ohne Zucker, oder als Cappuccino mit Milch und Zucker.